Veranstaltung vorstelle, noch einen kleinen Nachtrag zu den beiden Damen, die die phänomenalen Übungen, im wahrsten Sinne des Wortes, morgen früh mit uns machen werden. Das wird Ruth Richter sein. Sie arbeitet am Forschungsinstitut am Goetheanum und vor allem im Bereich der Erhaltung und Züchtung von biodynamischen Saatgut für Heilpflanzen. Ihre besondere Eigenschaft kann man vielleicht so charakterisieren, dass man sagt, sie verbindet philosophische Reflexion mit phänomenalem Erleben. Martina Geit arbeitete längere Zeit als Gärtnerin in der Saaten Züchtung und Vermehrung für Gemüsesorten und Wildgras. Sie ist Gründungsmitglied und Mitarbeiterin der Gesellschaft für Biodiversitätsforschung. Martina verbindet feinstoffliche Untersuchungen mit nüchternem deutschen Geist. Ich wünsche also morgen ein entsprechendes Erleben mit den beiden. Jetzt zu Johannes Wirz. Johannes Wirz arbeitet auch am Forschungsinstitut am Goetheanum. Er ist von Haus aus Molekularbiologe und arbeitet jetzt vor allem als Biologe in der experimentellen und konzeptionellen Fundierung der Epigenetik. Johannes verbindet biologisches und molekulargenetisches Fachwissen mit Sinn- und Lebensfragen. Also, ich wünsche einen interessanten Vortrag. Der Vortrag heißt Natürliche Zuchtwahl und Züchtung, Darwins Vermächtnis.
Danke für die Begrüßung, Einleitung. Ich möchte heute Abend eigentlich an drei Problemkreisen arbeiten. Sie werden nicht in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt nenne, kommen, aber sie kommen. Der erste ist ein Problem, das ich habe und sonst keine anderen Biologen. Nämlich die Frage, inwiefern künstliche und natürliche Zuchtwahl das gleiche seien. Ein Konzept, ein zentrales Konzept in der Evolutionstheorie von Darwin. Die zweite Frage beschäftigt sich mit einem Problemkreis, oder das zweite Problem beschäftigt sich mit etwas, was die alten Evolutionsbiologen nicht anerkannt haben, die neuen aber sehr wohl. Also ich möchte auch aus meiner Perspektive ein paar Dinge zu dieser sogenannten Epigenetik sagen und vor allem möchte ich deutlich machen, mit anderen Denkern und Forschern, als es heute Nachmittag Herr Altner gemacht hat, dass diese Fragestellung eine lange, aufregende Geschichte hat, noch in der phänotypischen Genetik, also wo man noch Pflanzen und Tiere angeschaut hat und nicht nur gefragt hat, gibt es eine Methylgruppe an irgendeinem C oder G auf dem Chromosom. Und die dritte Frage, oder das dritte Problem, ist ein Problem, das ich nicht habe, das aber fast alle anderen haben. Ich möchte nämlich, anders als Herr Altner, auch noch etwas sagen zum Verhältnis vom Typus Begriff bei Darwin und der Typusidee bei Goethe. Und ich hoffe, dass deutlich wird, wie die Sachen alle zusammenhängen. Ich glaube, dass das, was Darwin vor 150 Jahren oder jetzt also 151 Jahren publiziert hat, auch heute noch Bestand hat. Also er impulsiert immer noch biologische Forschungsfragen, er impulsiert immer noch züchterische Fragen, er impulsiert sogar, wie wir sehen werden, auch diese Fragen nach der Epigenetik. Und ich möchte einfach versuchen, aus meiner Perspektive eine kurze Art von Arbeitsbiografie aufzuzeigen. Darwin ist ja bekannt geworden, vor allem mit seiner Evolutionstheorie. Wir haben gehört, er hat unendlich vieles publiziert. Und er ist nur ein einziges Mal weggegangen, nämlich auf diese 4,5-jährige Forschungsreise mit der Beagle. Und hat eine irre Masse von Pflanzen, Tieren, Steinen und anderen Artefakten gesammelt. Also es ist ungeheuerlich, was er alles zusammengetragen hat. Und so als Bild daneben, Wallace in Indonesien hat auch gesammelt. Das erste Schiff verbrannte und die ganze Sammlung, die er verkaufen wollte in England, um seine Forschung zu finanzieren, verbrannte mit. Also ein unglaubliches Material, wo er zeitlebens arbeiten konnte. Der andere, eigentlich ein Nichts, Und aus diesem Nichts heraus hat er seinen Artikel an die Linnäische Gesellschaft in London geschickt. Und Darwin hat erst gemerkt, huch, da ist einer ja auch dran, eigentlich dieselbe Theorie zu formulieren, für die ich jetzt schon 30, 40 Jahre gebraucht habe. Wir werden über Darwin noch etwas hören aus seiner Biografie. Ich möchte aber erwähnen, was Herr Altner auch gesagt hat. Er war sehr vorsichtig in der Formulierung. Er war ungeheuer belesen und hatte zu einer Zeit ohne Internet und Telefon ein weltumspannendes Netz von Experten, die er zu allen Themen gefragt hat. Sei es Geologie, sei es Züchtung, seien es irgendwelche Funde. Und aus diesem Fundus heraus hat er seine Arbeit gemacht. Ich möchte mit etwas anfangen, was ihm wahrscheinlich heute fast einen Nobelpreis eintragen würde, was längst unbekannt ist, nämlich seine Fähigkeit als, man könnte sagen, Spezialbiologe zu wirken. Und er hat ein mehrere hundertseitiges Werk über die sogenannten Rankenfüßler geschrieben. Die hat er gesammelt, bestimmt, hat ein bisschen Lebensweise untersucht und so weiter. Was Sie hier sehen, sind Zeichnungen, die der enthusiastische Vertreter in Deutschland von diesen Rankenfüßlern, das sind eine Art Krebse, gemacht hat, Ernst Haeckel. Das Zweite, er hat sich intensiv mit geologischen Fragestellungen beschäftigt. Und er hat eigentlich als erster eine Theorie der Atollbildung formuliert, die bis heute Gültigkeit hat. Also ich möchte hier nicht auf Details eingehen. Man sieht an einem Vulkan da oben links, beginnt am Fuße des Vulkans im Wasser, beginnt Algen zu wachsen. Dann folgen Prozesse der Erodierung dieses Vulkans. Das Material wird verwendet, um den Algen weiteres Wachstum zu ermöglichen. Die Algen, die wachsen, nehmen Partikel auf, Schalen und so weiter, die vom Meer angeschwemmt werden. Und nach einer gewissen Zeit entsteht das, was wir kennen, diese Atolle, also ein Ring von sehr, sehr niedrigen Inseln, von denen wir annehmen müssen, dass sie bald überschwemmt sind, wenn wir weiterhin so mit unseren Autos rumfahren und so viel Heizöl verbrennen, wie wir es heute tun. Also er war auch ein ausgewiesener Geologe und bis heute eben aktuell. Das Dritte, auch das, es ist eine Wiederholung von heute Nachmittag. Darwin hat sich intensiv mit der Frage der Entwicklung von Lebensformen auseinander beschäftigt. Und ich finde es einfach bezaubernd, diese Skizze in einem seiner Notizbücher, wo Sie alle lesen können, oben links, I think, ich denke. Und sein erster Stammbaum war eigentlich ein Stammbusch oder eine Stammkoralle. Ja? Und er hat da eigentlich etwas vorweggenommen, was mehr als 100 Jahre später eigentlich wieder so als Konsens in der Evolutionstheorie auftaucht. Nämlich, dass es nicht eine Form gibt, Platz, Platz, Platz und dann ein Baum, sondern dass eigentlich aus einem Gemisch von Einzellern mit viel horizontalem Gentransfer so Büsche, Äste aus einem Busch oder aus einem Stock herauskommen. In Origin of Species kann man dann einen detaillierteren Stammbaum sehen und Darwin hat versucht, mit diesem Bild seine Vorstellungen zu visualisieren, wie Arten aussterben, wie sie sich auftrennen und wie eben einige wenige zu oberst dann auch bis in unsere Zeit überleben können. Heute. Im Vergleich zum ersten Bild muss man sagen, die Sache ist ein bisschen steif geworden. Ja? Und dann der vierte Punkt, auch den haben Sie erwähnt, Herr Altner. Er hat nicht nur sich mit den Veränderungen beschäftigt, sondern er hat auch versucht, die kausalen Gründe dafür zu finden. Und niemand mag heute noch Ursprung der Arten lesen, ein 500-seitiges Buch. Und für die Faul- oder Wenigleser gibt es in einem anderen Buch von Darwin über die Domestikation von Pflanzen und Tieren eine 10- bis 20-seitige Zusammenfassung der eigentlichen These in Origin of Species. Und dort macht er zwei Dinge klar, die ich hier erzählen möchte. Das erste ist, natürliche Zuchtwahl ist Selektion. Also das ist nicht irgendwie das eine etwas anderes, sondern er verwendet es sozusagen synonym. Das Zweite ist, er führt aus, dass er über diesen enormen Verkehr mit Züchtern, Tauben, Hunde, Pferde, Pflanzen, einfach alles, was es gibt, und vor allem auch mit Leuten, die sich in dem Altertum mit der Frage der Züchtung beschäftigt haben, gesehen hat, das ist ja eine Sache, die die Menschheit wahrscheinlich seit dem alten Persien, also vor 12.000, 14.000 Jahren beschäftigt. Immer wieder war diese Züchtung ein riesiges Thema. Und es war ihm ganz klar, Züchtung funktioniert dann, wenn ein Züchter die Möglichkeit hat, aus einer großen Vielfalt, mehr oder weniger bewusst, die für ihn schönsten, besten, geeigneten Formen herauszunehmen oder besonders damals in früheren Zeiten in der Tierzucht eine bestimmte Rasse X mit einer bestimmten Rasse Y zusammenzubringen. Also man könnte sagen, er beschreibt bei dieser künstlichen Zuchtwahl die Auslesezucht und die Kreuzungszüchtung bereits. Und dann erzählt er in dieser Einleitung, dass er eigentlich, als er das Buch von Malthus studiert habe, gemerkt habe, aha, da klingelt was. Also es war ihm als Biologe klar, jede Pflanze, jedes Tier erzeugt viel mehr Nachkommen als jemals überleben. Und jetzt schreibt Malthus ein Buch und er stellt fest, dass im damaligen industriellen England die Bevölkerung exponentiell wächst und die Nahrungsmittelproduktion linear, und Malthus stellt fest, es wird zu einem Kampf kommen um diese Ressource Nahrungsmittel. Und bei Darwin wird, als er das liest, deutlich, aha, was ich beschreibe in künstlichen Zuchtwahl, wo der Züchter aus Hunderten von Formen eine nimmt und den Rest wegschmeißt, das passiert eigentlich, wenn ich Malthus ernst nehme, in der Natur auch. Es muss irgendeinen Mechanismus geben, der von 2000 Amphibieneiern, also brauner Grasfrosch nehmen wir, nur zwei Tiere zur Geschlechtsreife bringen kann. Also ein enormes Auswahlverfahren. Und er sagt, aha, gleich wie der Züchter das mit einer bestimmten Absicht verfolgt, macht es die Natur auch. Und worauf schaut die Natur? Aufs beste Überleben. Überleben des Bestangepassten, wie man es auch immer nennen will. Und dann kommt so ein netter Satz, so typisch Englisch. Er sagt, weshalb sollte die Natur nicht schaffen können, in Tausenden oder Millionen von Jahren, was Züchter in wenigen Jahrzehnten zustande bringen. Also Sie merken, ein Argument, so wie sie Züchter macht, macht die Natur auch. Die Züchtungsziele sind einfach verschieden. Und dann auch aufregend und bis ans Ende seines Lebens erwähnt Darwin immer, dass es neben dieser Variation, zufällig, weil man nicht versteht, wie sie entsteht, bei Pflanzen und Tieren, und dieser Selektion durch den Züchter oder durch die Umwelt immer noch eine andere Möglichkeit der Variation gibt, und das ist Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen. Er sagt, man kann das sehr gut verfolgen bei domestizierten Tieren oder bei gezüchteten Pflanzen, und das Beispiel, das mir in bester Erinnerung geblieben ist, ist das, was er auch mehrmals bringt, nämlich Wildenten fliegen viel und gehen wenig, also haben sie starke Flügelknochen und schwache Beinknochen. Hausenten gehen viel und fliegen wenig, also haben sie starke Beinknochen im Vergleich zu schwachen Flügelknochen. Und er sagt, man kann sich das nicht anders vorstellen, dass eben durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch dieser beiden Fortbewegungsglieder die Hausenten so geworden sind, wie sie sind. Also der Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen, ein wichtiges wichtiger Faktor der Variation und der evolutiven Entwicklung. Und weil es so ist, ist dort nicht eine Art Selektion. Natürlich kann man sagen, die Selektion gibt es dann doch. Also wenn die Hausente plötzlich fliegen soll, kommt sie eben nicht über den großen See. Und wenn die wilde Ente sich im Wald verirrt und nicht mehr hochkommt, kann sie nicht so schnell vor dem Fuchs wegspringen. Also nur, dass es deutlich wird, das Prinzip der Selektion hat auch dort noch Gültigkeit. Und jetzt kommt etwas, was ich meine, ich kenne natürlich nicht so viele Denker und Forscher, aber was ich nirgendwo so explizit gefunden habe wie bei Darwin, wo ein Forscher beschreibt, was mit ihm passiert, nachdem er eine Theorie formuliert hat. Wo man deutlich merkt, jeder Schritt nach vorn ist auch ein Schritt zurück in einem anderen Bereich. Und er sagt, Ich lese schnell vor. In meinem Tagebuch schrieb ich, dass, wenn man mitten in der großartigen Natur eines brasilianischen Waldes steht, es nicht möglich ist, eine zutreffende Vorstellung von den höheren Gefühlen des Erstaunens, der Bewunderung und der Ergebung zu vermitteln, die den Geist erfüllen und erheben. Das hat er geschrieben auf seiner Reise mit der Beagle. Ich erinnere mich sehr wohl der Überzeugung, dass mehr im Menschen sei, als der bloße Atem seines Körpers. Jetzt aber würden die großartigsten Szenen keine derartigen Überzeugungen und Empfindungen in mir entstehen lassen. Man könnte ganz zutreffend sagen, dass ich wie ein Mensch bin, der farbenblind geworden ist und der allgemein bei Menschen bestehende Glaube an die Existenz der roten Farbe macht meinen jetzigen Verlust des Wahrnehmungsvermögens nicht im geringsten zu einem triftigen Beweisgrunde. Ja? Also da wird geschildert, wie er plötzlich im Laufe dieser Theoriebildung das Wunder an der Schönheit, vielleicht auch die Begeisterung an den Formen und so weiter, verliert, weil ja aus der Sicht der Theorie alles, was da geschaffen wird, eigentlich nur einer Frage dient. Kann ich mehr Nachkommen haben als mein Nachbar? Ja? Und ich finde das ja irgendwie bewegend, er hat es nicht weiter noch ausgedeutet, sondern eine Bemerkung in seiner Biografie. Einfluss einer wissenschaftlichen Theorie, man könnte sagen, auf die menschliche Psyche, beim Erfinder der Theorie selber. Okay. Das Nächste. Ich möchte ein paar Dinge ausführen zu der Frage dieses Typusbegriffs. Und Darwin schreibt in einem der Kapitel, im Ursprung der Arten, es wird allgemein zugegeben, keine Literatur, das heißt, es ist Alltagswissen. Es wird allgemein zugegeben, dass alle organischen Wesen nach zwei großen Gesetzen entstanden sind. Der Einheit des Typus und der Existenzbedingungen. Unter Einheit des Typus verstehen wir die grundsätzliche Übereinstimmung im Körperbau, die wir bei organischen Wesen derselben Klasse finden und die von der Lebensweise unabhängig ist. Irgendwie denkt man, ja, Darwin auch noch ein Goetheanist. Ja? Weil ich werde gleich dann sagen, wie Goethe mit dieser Frage der Typusidee umgegangen ist. Und dann aber kommt für mich der Hammer, nämlich, er fährt fort, ein bisschen weiter unten. Nach meiner Theorie erklärt sich die Einheit des Typus durch die Einheit der Abstammung. Der Ausdruck Existenzbedingungen ist im Prinzip der natürlichen Zuchtwahl eingeschlossen. Daher ist das Gesetz der Existenzbedingungen das höhere Gesetz, weil es infolge der Erblichkeit früherer Abänderungen und Anpassungen das Gesetz von der Einheit des Typus umfasst. Also er will sagen, ich spreche von einem Typ und das ist das Lebewesen, das irgendwo, es stand übrigens auf einer der Folien von Herrn Altner, vielleicht von einem Schöpfer geschaffen, in die Welt geworfen wurde. Das ist der Typus. Und aus dem heraus hat sich eben auf undurchsichtigen Wegen mit einer strengen Auslese haben sich diese vielen Lebensformen entwickelt. Also Darwin, die Engländer sagen, spricht von einem Primordial Type, also zeitlich der Erste, und Goethe spricht in englischer Notierung von einem Archetype, nämlich einem Urtypus, der allem Leben zugrunde liegt. Und wenn wir bei Goethe schauen, wie er zu dieser Idee gekommen ist, dann merken wir, dass es ihm nicht ganz leicht gefallen ist, sie zu formulieren. Er beschreibt, wie er aufgrund einer schwierigen Liebe, da passieren wahrscheinlich die meisten wichtigen Entdeckungen, wie er also nach Italien reist und eigentlich überzeugt ist, dass er dort irgendwo in diesen warmen, lieblichen Gefilden die Urpflanze, wie sie erscheint, mit Augen sehen würde. Oder könnte. Er hofft also, die Urpflanze zu finden, so eine Art Urtypus, wie Darwin spricht. Und dann hat er in einem botanischen Garten ein Aha-Erlebnis, dass er merkt, diese Urpflanze oder diese Idee gibt es gar nirgends. sinnlich in Erscheinung. Aber sie ist eigentlich in jedem Lebewesen in einer bestimmten, modifizierten Form auffindbar. Ja? Also es ist etwas, er sagt, das Innere dieser Lebewesen, das der menschliche Geist oder das wir mit unserem Bewusstsein wieder nur in unserem eigenen Inneren zur Anschauung bringen können. Also alles andere als ein sinnliches, mehr ein ideelles oder man könnte auch sagen ein geistiges. Und er formuliert dann ein Gesetz, hat er übrigens gesagt, Organik, also die Wissenschaft des Lebens, ist eine Wissenschaft des Werdens und der Entwicklung, hat also dort einige Elemente der Dynamik, die dann später von einem Darwin und anderen formuliert worden ist, auch schon gehabt. Aber er sagt, wenn wir Lebewesen verstehen wollen, ob das jetzt eine Pflanze ist oder ein Tier, ist nicht so wichtig, dann müssen wir auf der einen Seite kennen die innere Natur und nach der werden diese Lebewesen konstituiert, also man könnte sagen geschaffen. Konstituiert. Und wir müssen auf der anderen Seite, wenn wir die wirklich verstehen wollen, etwas anderes kennen, nämlich die äußeren Umstände oder das Gesetz der äußeren Umstände, man könnte heute sagen Bedingungen. Und nach den äußeren Bedingungen wird die Erscheinungsform dieser Lebewesen modifiziert. Und die durchgängige Verwandtschaft dieser Lebewesen ergibt sich, weil sie alle von einem gleichen ideellen oder ideenreellen, realistischen Prinzip konstituiert werden, aber gemäß den Umständen, die herrschen, ausgebildet werden. Also wir wissen das alle, dass Pflanzen derselben Art im Schatten anders ausschauen als in der Sonne. Und wir könnten, wenn wir mehr Zeit hätten, auch noch ein bisschen behandeln, dass die gesamte Vererbungsfrage hier hinkommt und nicht dahin. Also das ist sein Konzept, dieses Typus und Umgebung. Und ich habe mir erlaubt, sozusagen eine Art Zusammenfassung herauszuschreiben aus einem Buch von Steiner, wo er jetzt versucht, diese Sicht Goethes auf Lebewesen in ein Verhältnis zu der Idee von Goethe mit Typus zu bringen. Und ich möchte das auch vorlesen. Die ideelle Form, der Typus der Organismen hat eben das Charakteristische, dass er aus räumlichen Zeitenelementen besteht. Also es gibt eine strukturelle Organisation, klar, und es gibt eine dynamische Organisation. Wenn er nun in die Erscheinung tritt, also dieser Typus, dann kann die wahrhaft sinnliche Form jener ideellen entsprechen oder nicht. Je mehr äußere Erscheinung und organischer Typ in einem bestimmten Wesen sich decken, desto vollkommener ist dasselbe. Dies ist der objektive Grund einer aufsteigenden Entwicklungsreihe. Und diese aufsteigende Entwicklungsreihe hätte Bernd Rosselbroch in seinem Beitrag sehr detailliert geschildert, die wird nämlich nicht debattiert und man kann sagen, dass wenn man Evolution anschaut, von den primitiven Einzellern bis zu den Säugen, man eigentlich sehen kann, dass in dieser Reihe eine Art Emanzipation von Umgebung oder Verinnerlichung oder Abhängigwerden von Umgebung stattfindet. Bernd spricht von Autonomie, einer zunehmenden Autonomie, und Renatus, der hier sitzt, ist nicht so glücklich darüber, dass er dieses Wort gebraucht. Aber das kann man also einfach aus den Fakten der Evolution beschreiben. Und jetzt kommt's. Jedes höhere Individuum ist eben dadurch vollkommener, dass es durch die günstigen Einflüsse seiner Umgebung nicht gehindert wird, sich seiner inneren Natur nach völlig frei zu entfalten. Muss ein Individuum dagegen durch verschiedene Einwirkungen gezwungen auf einer niedrigeren Stufe stehen bleiben, so kommen nur einige von seinen inneren Kräften zur Erscheinung. Das heißt, der Typus ist erstens übergeordnet nach Goethe den Umgebungsbedingungen und je weniger diese Umgebungsbedingungen einen Einfluss haben können, also je mehr sich ein Lebewesen von diesen Umgebungen emanzipieren kann, umso klarer kommt der Typus hervor. Und es ist ganz klar bei Goethe und später auch bei Steiner, dass eigentlich der organische Typus oder der Typus der organischen Natur wahrscheinlich im Menschen seinen Höhepunkt erreicht hat. Und es ist interessant zu sehen, dass der Evolutionsbiologe Meyer, von dem Herr Altner auch gesprochen hat, auf ganz anderen Wegen auch zu diesem Schluss kommt. Bei Altner ist es halt so, die Menschen sind global auf der Erde herumgewandert und haben sich permanent vermischt. Also dort gibt es gar keine neue Art mehr, die ist nicht möglich, dass die gebildet werden kann. Und in den letzten 40.000 Jahren ist sie auch nicht gebildet worden. Bei Goethe würde man sagen, aus dieser Perspektive, der Mensch ist ein Wesen, das sich in vielen Belangen, was seine leibliche Organisation anbelangt, am stärksten von der Umwelt hat emanzipieren können. Ohne Handhabung des Feuers wären die Erschließung von kalten Lebensräumen nicht möglich gewesen. Ohne Erfindung des Ackerbaus wäre der Bau der Kirchen nicht möglich gewesen. Und ohne Viehzucht wäre die Entstehung von Universitäten auch nicht eingetreten. Also ich will sagen, man kann, wenn man diese Geschichte verfolgt, tatsächlich so zu einem Bild kommen. Und natürlich bleibt so etwas Eigenartiges übrig. Ich habe oft Evolutionsbiologen sprechen gehört, die gerne auf einen kleinen Seitenast in einem dicken Baum wiesen und sagten, da ist der Mensch. Weil es irgendwie arrogant oder überheblich schien, den Menschen an die Spitze zu stellen. Und ich sehe es umgekehrt. Ich sehe, dass mit an diese Spitze stellen nicht gesagt wird, wir sind die Besten, sondern wir tragen die Verantwortung für alles das, was unten vorhanden ist. Und ich habe das versucht, so in einem Art Schaubild zu machen. Nach meinem Verständnis beschreibt Darwin einen Typus, der aus der Vergangenheit geprägt ist, erschienen ist und sich langsam aufgrund von bestimmten Umgebungsveränderungen in diese viele Lebensformen entwickelt. Und Goethe beschreibt sozusagen in seinem Konzept etwas, also ob etwas, was bereits als Idee ideell vorhanden ist, sich von der Zukunft her allmählich in die Gegenwart hineinschreibt. Und ich werde dieses Schaubild noch in ein paar Minuten noch einmal aufzeigen, wenn wir über Züchtung sprechen. Jetzt muss ich gucken. Ja. Ich möchte noch zeigen, und natürlich ist es meine Interpretation, dass das, was ich eben versucht habe auszuführen, nicht nur ein philosophisches Konzept ist, sondern dass es eigentlich zumindest in Grundzügen Eingang gefunden hat in die modernste Evolutionstheorie, die wir heute kennen, nämlich diese Evolutionary Developmental Theory, Evo-Devo. Und was Sie hier sehen, ist einer der ersten Bilateralia, also ein Lebewesen mit einer Links-Rechts-Symmetrie, mit einer Oben-Unten-Symmetrie und mit einer Vorne-Hinten-Symmetrie. Man hat lange gebraucht, um das herauszufinden, weil es sehr primitiv ausschaut, es hat nur eine Öffnung, also das Essen kommt rein und geht am selben Ort wieder raus, es hat keine Augen, es hat keine Beine, es hat keine Flügel, es hat nichts. 600 Millionen Jahre alt. Die modernen evolutionären Genetiker, die jetzt nicht mehr Tiere anschauen, sondern Sequenzen vergleichen, stellen fest, dass in diesem primitiven Teil, Kimberella heißt es, ich weiß nicht weshalb, das also über nichts verfügt, was eine Fliege als Fliege auszeichnet oder ein Schmetterling oder Krokodil, die Gene für die Segmentidentifizierung, Hox-Gene, die da sind, die Gene für Augenbildung, Pax-Gene, die Gene für Herz und Lunge, Tinman-Gene, und die Gene für die Körperanhängsel, Distelless-Gene, sind alle bereits da. Und man hat das Bild, dass also in diesem Primitivling, 1 Zentimeter lang, völlig unorganisiert, kein Nervensystem, kein Herz, kein Auge, bereits eigentlich die Bedingungen angelegt sind, damit oder im Laufe der Evolution in einem Prozess, der von der Richtung her vorgegeben ist, nämlich differenzieren, in die Erscheinung kommen, aber von einem Ausgang offen, dass dieser Prozess überhaupt ablaufen kann. Also ich will sagen, dass diese moderne Evo-Devo-Theorie eigentlich auf etwas aufmerksam macht, was man bei Goethe natürlich in einer ganz anderen Form der Qualität nach auch schon findet. Und ich möchte nur noch etwas hinzufügen. Wenn man die Bücher liest über Evo Devo, dann heißt es, die Gene werden anders rekrutiert. Sie werden in einen anderen Zusammenhang hineingestellt. Und dieser Zusammenhang und diese Rekrutierung führt dazu, dass eben Insekten mit 2 oder 4 Flügeln entstehen können, dass Vögel entstehen, dass Menschen entstehen. Und ich frage dann immer, wer rekrutiert denn was? Wenn da jemand rekrutiert, muss es doch etwas anderes geben als nur die Gene selber. Aber ich möchte einfach, dass Sie das Bild mitnehmen, unabhängig von meiner Interpretation, dass also sehr früh in der Evolution der Tiere, man könnte dasselbe wahrscheinlich für die Pflanzen auch zeigen, kenne ich nicht, die Grundlagen, die biologischen Grundlagen oder Bedingungen gelegt werden, damit so komplexe, vielfältige, schöne Lebewesen entstehen können. Also die Gene, die wir hier alle sehen, Hox-Gene, die jedes Lebewesen hat, von den Insekten bis zum Menschen, sind in diesen Primitivlingen schon vorhanden. Und natürlich hat man nicht Sequenzen rausgenommen aus diesem Kimberella, der ist versteinert. Aber man kann durch Sequenzvergleiche sehr exakt sagen, bis wann 2 mit verschiedenen Sequenzen noch wie eng zusammengestanden haben. Und ich habe in der Vorbereitung noch ein Kapitel gehabt über Teleologie und Hans Jonas, aber das muss ich rauslassen, weil die Zeit wahrscheinlich nicht reicht. Aber es wäre sehr interessant. Nur so viel. Die klassische Theorie sagt, wir haben, wie auch immer, Lebensformen sind entstanden, die entwickeln sich zu immer höheren Formen und irgendeinmal tritt etwas auf wie Empfinden, Schmerzempfinden und so weiter. Irgendeinmal tritt ein Bewusstsein auf und irgendeinmal tritt ein Selbstbewusstsein auf. Und das ist selbstverständlich alles Epiphänomen, weil es ein Ergebnis ist von molekularen Wechselwirkungen, Interaktionen. Hans Jonas sagt, wir können die Sache umdrehen. Wenn der Mensch ein Wesen ist, das zur Freiheit befähigt ist und der Mensch sich als solcher in der natürlichen Evolution aus diesen primitiven Formen entwickelt hat, dann müssen wir in der Lage sein, Anzeichen von Freiheit auch bereits im nichtmenschlichen Bereich aufzufinden. Also er sagt, ich suche nicht das Humane zu verbiologisieren, sondern ich versuche die Biologie zu verhumanisieren. Und es ist sehr spannend, diese beiden Gedanken folgen mal nebeneinander zu stellen. Gut, das zweite Kapitel, das heute ja eigentlich gegessen ist. Es gibt hunderte Artikel jährlich über Epigenetik und epigenetische Vererbung. Und natürlich spricht heute niemand oder nur selten von der Vererbung erworbener Eigenschaften. Aber wir haben schon gehört, und ich möchte da ein paar Beispiele schildern, dass Epigenese genau das meint. Interessant ist, dass nach Darwin, der das als Prinzip in seiner Evolutionstheorie gehabt hat, eben sein feurigster Vertreter in Deutschland, Ernst Haeckel, dieses Prinzip auch hochgehalten hat. Und zwar aufgrund dieser Tafeln, von denen wir wissen, dass er gemogelt hat. Aber das spielt keine Rolle. Also ich meine, wir werden nachher noch einmal einen finden, dem man Plagiarismus oder Betrug vorgeworfen hat. Aber jetzt zurück zu Haeckel. Haeckel hat festgestellt, wie viele Embryologen auch, dass die Anfangsformen, die embryonalen, sich alle sehr ähnlich sind und dann im Laufe der Entwicklung sie eigentlich unähnlicher werden. Und es ist interessant, also bis hier, ich kann es fast nicht lesen, das ist Fisch, Salamander, Schildkröte und Huhn, ne? Bitte? Und rechts das sind Säugetier und Mensch. Ja? Entschuldigung, ich habe gemeint, mein Finger würde da irgendwie als Pointer erscheinen. Gibt sicher schon Maschinen, die das können. Und er hat einfach aufmerksam gemacht darauf, dass lange in der jetzt ontogenetischen Entwicklung die Formen, die man sehen kann, eigentlich sehr ähnlich sind und Differenzierungen einfach immer in der späteren Entwicklung stattfinden. Er hat gesagt, ich interpretiere das so, dass diese Unterschiede gar nicht im Ei sind, sondern dass diese Unterschiede erworben worden sind und dann durch Mechanismen irgendwelcher Art physiologisch verinnerlicht worden sind und dann an die Nachkommen weitergegeben werden konnten. Das ist Haeckels Prinzip. Und es ist einer der Gründe dieser Weitergabe von erworbenen Eigenschaften, weshalb er in den 30er, 40er Jahren eigentlich bei den Wissenschaftlern völlig unten durchgefallen ist. Neben der Tatsache, dass er da noch zweimal die gleichen Embryonen gezeichnet hat, um die Ähnlichkeit zu betonen. Also Haeckel hat das gemacht und jetzt kommt so ein Punkt. Hat es das um die Good. gar nicht zwei. Das Maul. Einfluss. eigentlich. komisch. Ungefähr. Good. Weg. Optimum. Evolu. Machen wir. Wegen. Ihr Be sure.